Ja, ihr lieben Brüder und Schwestern, ich freue mich, dass ich einmal wieder hier sein darf in Bremen. Ich freue mich, dass die Gelegenheit besteht, dass wir über das Wort Gottes uns Gedanken machen dürfen, dass wir hören dürfen auf das, was der Herr uns sagen möchte durch sein inspiriertes, heiliges Wort. Und mir ist es auf dem Herzen gewesen, Bruder David hat es mir freigestellt, was für ein Thema ich bringen sollte und habe darüber gebetet. Und ich denke, so der Rahmen, das ist schon der Weg der Gemeinde in dieser letzten Zeit, das, was uns dieses Wochenende beschäftigen soll. Und ich möchte heute Abend auch einsteigen damit, dass wir einfach von der Bibel her uns noch einmal bestimmte Dinge vor Augen führen, die das Wort Gottes über die Zeit sagt, in der wir leben. Es ist eine herausfordernde Zeit. Es ist eine Zeit, die uns wirklich auch fordert, von ganzem Herzen dem Herrn nachzufolgen. Und der Herr hat ja einmal die Pharisäer getadelt, dass er sagt, die Zeichen des Himmels, die könnt ihr deuten und wisst, wenn das Wetter vielleicht durch das Abendrot am Vorabend am nächsten Tag schlecht wird oder besser wird, aber die Zeichen dieser Zeit, die habt ihr nicht verstanden. Und wir sollen solche sein, die Zeiten verstehen, in die Gott uns hineingestellt hat. Unser Bruder hat uns ja daran erinnert, dass alle Dinge uns zum Besten dienen müssen. Ich habe schon manches Mal gedacht, als jüngerer Christ, als ich so diese Verführung und diese Schwierigkeiten dieser letzten Zeit so richtig erkannt habe, warum habe ich nicht in der schönen Zeit des 19. Jahrhunderts leben dürfen, wo Erweckung war, wo viele Leute gläubig waren, wo viele Dinge viel einfacher waren. Aber das ist müßig, so zu denken. Gott hat einen Plan gehabt damit, dass er uns in diese schwierigen, herausfordernden Zeiten hineingestellt hat. Und wir wollen mit Gottes Hilfe einfach versuchen, noch einmal uns die Herausforderungen und Kennzeichen dieser letzten Zeit, in der wir leben, vor Augen zu führen. Ich möchte anfangen, indem wir einmal Matthäus 24 aufschlagen und lesen, was der Herr Jesus selbst über diese Zeit uns als seinen Jüngern mitzuteilen hat. Matthäus 24 fragen die Jünger in Vers 3, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Zunächst mal diese Worte unseres Herrn als Einstieg. Und ich denke, hier wird deutlich zunächst mal etwas ganz Tröstliches. Es wird deutlich, dass diese ganze Welt, diese ganze Entwicklung, bei der die Weltmenschen so tun, als würde es immer weitergehen, immer höher werden, immer besser werden, durch die Bemühungen der Politik, durch die Wissenschaft, durch die Kultur wird die Menschheit sich immer höher entwickeln, bis sie schließlich einmal den Weltfrieden erreicht und die Armut besiegt hat und alles ganz gut wird. Das ist ja das, was die Menschen glauben. Aber der Mensch ist nicht Herr der Geschichte, sondern der lebendige Gott ist Herr der Geschichte. Daran erinnert uns dieser Begriff Zeit des Endes. Erinnert uns daran, dass Gott selbst von Ewigkeit her in seinen Ratschlüssen dem Treiben dieser Welt ein Ende gesetzt hat. Es geht nicht immer so weiter. Es wird auch nicht immer besser, sondern es wird in der Tendenz schlechter, bevor das Ende kommt. Aber dann kommt ein Ende, das der lebendige Gott selbst festgesetzt hat. Und es gibt ein Ziel für die Weltgeschichte. Und dieses Ziel ist nicht die UNO-Pläne, die Millenniumsziele, die Besserentwicklung der Welt in schrittweisen sozialpolitischen Aktionen und diese ganzen Dinge, sondern dieses Ziel ist eine Person. Es ist der Herr Jesus Christus. Er kommt wieder und damit wird diese Zeit, in der wir jetzt leben, zu Ende gehen. Er kommt wieder und übt Gericht über die gottlosen Heidenvölker und damit kommt der Tag des Herrn, der Gerichtstag, in dem der lebendige Gott selbst Abrechnung hält über alle Sünde und Gottlosigkeit dieser Welt. Das steht uns bevor. Das ist der Endpunkt, den Gott selbst gesetzt hat. Und deswegen, die Zeit des Endes ist zugleich die Zeit der Wiederkunft Jesu Christi. Derjenige, der das Ziel der Weltgeschichte ist, das ist der Herr Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, den die Menschen verworfen und gekreuzigt haben und der doch von Gott verherrlicht wurde und zur Rechten Gottes ist und der kommende König der Könige und Herr aller Herren ist. Er wird kommen. Aber bevor er kommt, und darauf weist uns diese Botschaft des Herrn Jesus hin, bevor er kommt, wird die Gemeinde der Gläubigen einigen Prüfungen und Nöten und Herausforderungen gegenüberstehen. Und die größte Gefahr und das größte Zeichen der letzten Zeit sind nicht Verfolgungen, sind nicht Kriege, sondern es ist Verführung. Ja, wir haben ja gelesen, gleich am Anfang sagt der Herr, habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ich denke, das ist eine wichtige Sache und das ist auch etwas, was sicher für viele Geschwister, für die Älteren zumindest etwas Neues war, dass sie aus einem Land kamen, in dem sie um des Glaubens willen verfolgt und schwer bedrückt waren. Und die Verfolgung war sicher auch eine große Not und eine Prüfung. Es heißt ja auch, der Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Aber ich denke, das zeigt auch dieses Bibelwort hier, was wir vor uns haben, ganz deutlich. Die Verführung ist gefährlicher und schädlicher für die Gemeinde Jesu Christi als die Verfolgung. Die Verführung ist eine größere Gefahr, gerade deshalb, weil der Teufel in der Zeit der Verführung vielfältig und auch in der heutigen Zeit eine Art faulen Frieden, eine faule Toleranz in der Welt verordnet, sodass die Gläubigen nicht verfolgt werden, nicht angefeindet werden. Jeder kann ja denken und meinen und sagen, was er will. Hauptsache, er lässt alle anderen auch in Ruhe und jeder bleibt bei seiner Überzeugung. Und so eine Toleranz, so ein falscher Friede, zusammen mit Wohlstand, dass jeder so ein bisschen sich was leisten kann und alles Mögliche unternehmen kann und seine Wünsche erfüllen kann, das ist ein krankmachendes Klima für die Gemeinde. Ja? Das ist ein Klima, in dem die Gläubigen anfällig werden für allerlei geistliche Krankheiten und auch anfällig für Verführung. Und das bedeutet, die Endzeit ist deswegen so herausfordernd, weil sie eine Zeit der Prüfung ist. Eine Zeit der Sichtung, wo unsere Herzen geprüft werden, dadurch, dass der Feind falsche Lehren, falsche Gedanken, verkehrte Dinge verkünden lässt, und zwar im Namen Jesu Christi. Wisst ihr, als Gläubige, wenn einer kommt von den Zeugen Jehovas oder von der Vereinigungskirche oder von irgendeiner Sekte oder von einer falschen Religion, dann können wir das ja relativ gut einordnen. Und ich hoffe, dass wir dann alle auch irgendwo sagen, nein, ich will da gar nichts davon wissen. Aber wenn dann jemand kommt, der hervorragend reden kann und theologisch geschult ist und der als gläubiger Christ auftritt und bringt uns alle möglichen fremden Lehren und Botschaften oder ein Prophet von den Pfingstlern, der sagt, Gott hat mir etwas Neues geoffenbart, da horchen die Gläubigen leichter auf. Und da ist es leichter passiert, dass Menschen sich solchen Dingen öffnen und einer Irreführung anheimfallen. Und deswegen diese Warnung: Viele werden unter meinem Namen kommen und werden sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ich möchte noch einmal zurückgreifen auf das Alte Testament, weil wir gerade darüber gesprochen haben, dass die Endzeit eine Zeit der Prüfungen ist. Und das lesen wir auch im Danielbuch. Das Buch Daniel gibt uns ja auch eine Sicht über die Vollendung des Zeitalters. Da wird übrigens genau das, was ich auch gesagt habe, deutlich unterstrichen in Daniel 7, wo diese herrliche Vision, dieses Gesicht des Propheten geschildert wird, dass die Reiche dieser Welt zerstört werden durch einen, den Sohn des Menschen, der von dem Vater Macht und Herrlichkeit und Gewalt empfängt und regiert. In Daniel 2 ist es der Stein, der dieses mächtige goldene Standbild menschlicher Macht und Herrlichkeit zerbricht und zerschlägt. Und in Daniel 7 sehen wir den kommenden König, den Sohn des Menschen, der von dem ewigen Gott die Regierung empfängt. Ein ewiges Reich. Aber davor, und das kommt dann in Daniel 11 heraus, auch bezogen auf das Volk Israel, auf die Juden, gibt es eine ernste Zeit, in der die Gläubigen geläutert und geprüft werden. Ich möchte einmal lesen, Daniel 11, ab Vers 32. Da heißt es von diesem Antichristus, von diesem Rebellen, der den Gräuel der Verwüstung aufstellt im Tempel in Jerusalem, Vers 32, und er wird die, welche gegen den Bund freveln, durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden fest bleiben und handeln. Und die Verständigen im Volk werden die vielen unterweisen. Sie werden aber eine Zeit lang dem Schwert, dem Feuer, der Gefangenschaft und der Plünderung unterliegen. Und im Unterliegen werden sie ein wenig Hilfe erlangen, und es werden sich viele heuchlerisch an sie hängen. Auch von den Verständigen werden etliche unterliegen, damit unter ihnen eine Läuterung geschehe, eine Sichtung und Reinigung bis zur Zeit des Endes, denn es währt bis zur bestimmten Zeit. Nun, der Prophet Daniel sieht nicht die Gemeinde, sondern der Prophet Daniel sieht den jüdischen Messiasgläubigen Überrest, der nach der Entrückung der Gemeinde im Volk Israel erweckt wird. Aber dennoch können wir diese Aussagen aus meiner Sicht auch auf die Gläubigen der Gemeindezeit übertragen. Es geht darum, dass die Endzeit eine Zeit der Prüfung und der Sichtung ist. Was heißt denn Sichtung? Nun, Sichtung, das ist das, was auch in Matthäus 3 mit dem Worfeln beschrieben wird, dass nämlich Spreu von Weizen getrennt wird. Dass man sieht durch die Praxis, wer steht wo und welche Herzen sind wirklich auf den Herrn gerichtet oder auf ganz andere Dinge. Also das muss geschehen in der letzten Zeit, eine Sichtung und Prüfung. Und das wird noch einmal betont, auch in Daniel 12, Vers 10, da heißt es, viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben. Und kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Also, die Endzeit ist eine Zeit der Prüfung und der Sichtung. Da lässt Gott zu, dass Verführungen, dass falsche Dinge in der Christenheit aufkommen und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir sind herausgefordert, an dem Weg der Wahrheit und der Treue festzuhalten, an dem Herrn Jesus selbst festzuhalten, auch wenn solche Irreführungen auf uns zukommen. Das ist die große Herausforderung der letzten Zeit, dass die Gemeinde auch in einer Situation steht, wo der Feind versucht, sie von Christus, von der Treue zu Christus, von dem Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber abzuziehen. Da werden wir auch morgen noch einiges darüber hören, in welcher Weise das geschieht. Und die Gemeinde sie ist herausgefordert, Christus treu zu bleiben, bis er kommt. Die Gemeinde hat eine Hoffnung, nämlich dass der Herr zur Entrückung wiederkommt und die Gemeinde in den Himmel hochholt und mit sich vereinigt. Der Herr kommt bald, der Herr kann jederzeit kommen. Das ist eigentlich diese große biblische Hoffnung der Gemeinde und das, was sie auch bewahrt, wenn es richtig in der richtigen Herzenshaltung geschieht, vor den Verführungen, auch vor der Gefahr dieser Welt, die uns so schön einlullen will mit allerlei Vorteilen und Sonderangeboten und schönen Dingen, die wir uns leisten können, wo wir uns ein bisschen heimisch machen in der Welt. Wir sind ja Pilger und Fremdlinge, Wanderer ohne Bürgerrecht und nicht solche, deren Erbteil hier auf der Erde ist. Und das will uns der Teufel unter anderem immer wieder vergessen lassen. Und das ist die Gefahr eben in dem Wohlstandswesten, eine Gefahr, der viele einheimische Christen leider auch ein Stück erlegen sind, dass man durch das sich Einrichten in dieser Welt ein Stück träge wird und die Wachsamkeit, die Erwartung des Herrn vergisst. Der Apostel Paulus sagt, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Dort gehören wir hin, dort ist unsere Heimat, nicht hier auf der Erde. Und wir stehen in Gefahr, dass wir diese Welt lieb gewinnen und dass wir unsere Heimat hier auf der Erde suchen. Und das ist der Brutboden für Verführungen, für Irrtümer. Nicht zuletzt eben diese schleichende Verweltlichung der Gemeinde, dass sie sich im Hier und Jetzt wohl sein lässt. Das ist eine große Gefahr, dass dann der Feind mit seinen Irrtümern auch ankommt und Auswirkungen haben kann, auch unter Gläubigen, die sehr betrüblich sind. Also deshalb ruft uns der Herr zur Wachsamkeit. Das ist mal eine Sache, die ganz wichtig ist. Der Herr sagt, hab Acht. Und in Markus 13 lesen wir ergänzend noch, hab Acht, wacht und betet. Und das ist genau das, was die Gläubigen immer weniger tun. Das ist genau das, was in Zeiten des Friedens und des Wohlstandes uns verloren geht. Dass wir wachsam sind und beten. Dass wir wirklich auch im Wort studieren und dass wir vorsichtig sind, die Dinge prüfen, die auf uns zukommen, anstatt zu sagen, ach schön, es ist mal wieder was Neues. Wisst ihr, die Irrlehrer kommen immer mit etwas Neuem, denn das Altbewährte, die Lehre der Apostel, das ist 2000 Jahre lang genau dasselbe geblieben. Ja? Die Briefe des Apostels Paulus, das ist das Fundament, auf dem die Gemeinde geistlich stehen darf und stehen soll. Und deswegen, die Verführer kommen immer und sagen, wir haben was Neues entdeckt. Ein neues Rezept, ein neues Konzept, das besser ist als das alte. Wir haben jetzt endlich verstanden, was der Apostel Paulus wirklich sagt. Und da müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein, wenn wir solche Dinge hören. Ja? Die biblische Lehre ist etwas Altes und etwas Unveränderliches im Prinzip. Natürlich erforschen wir die Schrift und können da auch das eine oder andere erkennen, was vielleicht für uns neu ist. Aber wir müssen aufpassen, wenn uns Leute irgendetwas ganz Neues erzählen, was angeblich Gott jetzt erst geoffenbart hat oder was eben im Grund die bibeltreuen Christen überhaupt nie gekannt haben. Und da müssen wir im Grund ganz, ganz vorsichtig sein und müssen lernen, wachsam zu sein. Ja? Das ist ganz klar, wenn jemand weiß, es könnte zum Beispiel am Eingang eines öffentlichen Gebäudes ist ein Terroranschlag geplant, ja? Dann wird derjenige, der Pförtner ist, ganz genau jeden anschauen, der da reinkommt, ob der da einen großen schwarzen Koffer trägt. Wenn aber man sagt, ach, es ist Entwarnung, ist gar nichts passiert, es kann gar nichts passieren, ja, dann liest er vielleicht irgendeinen Roman da, der Pförtner, und guckt überhaupt nicht danach, wer da reinkommt. Ja? Also wachsam sind wir nur, wenn wir um eine Gefahr wissen. Wachsam sind wir dann, wenn wir wissen, es ist jederzeit die Möglichkeit, dass da verkehrte Dinge bei uns hineinkommen. Dann werden wir wachsam. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Warnungen der Bibel über diese letzte Zeit auch wirklich beherzigen und nicht sagen, ach, wird schon nichts passieren, es ist schon gut so, wir richten uns bequem ein und damit ist es recht. Ja, das ist eine gefährliche Haltung, eine Haltung, die es dem Feind leicht macht, Irreführung in die Gemeinde Jesu Christi hineinzubringen. Noch einmal zu dem Wort Verführung. Verführung ist im Grund, dass die biblischen Leitlinien für die Gemeinde Jesu Christi verdreht und verkehrt werden, sodass die Gemeinde einen falschen Weg geht. Ein Weg, den Gott ihr nicht gewiesen hat. Das ist Verführung, ein Abbringen vom rechten Weg hin auf einen falschen Weg, der in die Irre führt. Und genau das versucht der Satan über seine Werkzeuge beständig in die Gemeinde hineinzutragen. Und deswegen habt Acht, wacht und betet. Ich möchte noch einmal darauf eingehen, was nach der Bibel so diese wichtigsten Elemente auch der endzeitlichen Verführung sind. Auf der einen Seite gibt es verschiedene Instrumente, die der Feind benutzt für Endzeitverführung. Und das sagt die Bibel auch ganz klar, das sind falsche Propheten. Was ist denn ein Prophet? Ein Prophet ist eigentlich ein Bote Gottes, der die Worte des lebendigen Gottes zum Volk Gottes spricht. So war es im Alten Testament und auch die neutestamentlichen Propheten in der Apostelzeit waren solche Propheten. Sprecher Gottes. Ein falscher Prophet ist jemand, der sagt, Gott redet durch mich und er verkündigt Lügen unter dem Volk Gottes. Und das sind vor allen Dingen heute die Charismatiker und Pfingstler, die falschen Propheten im Volk Gottes sind, aber auch manche Mystiker. Und da muss man zum Beispiel ganz arg aufpassen, das hat ein bekannter charismatischer Führer bei uns in der Gegend mal gesagt, alles, was ich euch heute sage, kommt direkt vom Thron Gottes. Was meint ihr, wenn ihr so etwas hört? Klingeln dann bei euch die Alarmglocken? Sagt ihr, Moment, falsch, Verführung? Oder sagt ihr, oh, wie schön, dass wir einen gesalbten, inspirierten Prediger haben? Seid ihr wachsam? Was sagt denn die Bibel? Die Bibel sagt, dass die heiligen Menschen Gottes, die Propheten und Apostel, inspiriert waren, dass sie tatsächlich in allem, was sie geschrieben haben, irrtumslos vom Geist Gottes geleitet waren. Aber nachdem die Apostel und Propheten weggenommen waren, wir haben heute keine echten Apostel und Propheten mehr. Da gibt es auch niemand mehr, der beanspruchen kann, ich bin inspiriert. Alles, was ich sage, kommt direkt von Gott. Das ist eine unheimliche Anmaßung. Ja? Jedenfalls alles, was ich sage, das müsst ihr prüfen, ob es sich so verhält, wie die Beröer. In der Schrift prüfen, ist es wirklich so? Stimmt es überein mit dem Wort Gottes? Denn das Wort Gottes ist der einzige Maßstab der Wahrheit. Und da sind viele Gläubige naiv und unverantwortlich. Wisst ihr, es gibt ja auch Geschichtenerzähler. Im 2. Timotheusbrief wird gesagt, dass die Leute die gesunde Lehre nicht mehr ertragen, aber sie wollen Legenden oder Märchen oder Geschichten hören. Und solche Geschichten gibt es heute sehr viel. Da gibt es zum Beispiel Buchautoren, die erzählen, ich war im Himmel. Und wisst ihr, Leute, die nie ein Auslegungsbuch, einen Bibelkommentar mit gesunder, nüchterner Lehre kaufen würden, die greifen begierig nach solchen falschen Sensationsberichten. Und wisst ihr, ich bin fest davon überzeugt, dass diese Leute Betrüger und Lügner sind, die behaupten, ich war im Himmel. Ja? Wisst ihr, wer wirklich im Himmel war? Der Apostel Paulus. Der war im dritten Himmel. Und er konnte und durfte nichts darüber sagen. Also hat Gott gar nicht vorgesehen, dass wir wissen, wie es im Himmel ist. Also ist es auch Betrug, wenn wir solche Geschichten lesen, anstatt uns an die Bibel zu halten. Dort ist uns das gesagt, was Gott uns sagen will. Das ist nämlich das Problem. Der Mensch will viel lieber was Sensationelles hören. Er liest lieber einen christlichen Roman oder einen Erlebnisbericht, wenn er auch noch so verkehrt ist, als dass er wirklich das nüchterne Wort Gottes prüft und die Lehre studiert. Dabei ist es das, was uns geistlich bewahrt und weiterhilft. Ja? Also Propheten, die neu kommen und sagen, Gott hat mir etwas ganz Neues geoffenbart, das ist Betrug und Lüge, das gibt es nicht. Und genauso falsche Apostel, das gibt es heute auch jede Menge. Leute, die sagen, Gott hat mich berufen, die Gemeinde zu führen. Ich bin ein von Gott bestätigter Apostel. Da hat es auch mal einen gegeben, den Ivo Sasek, vielleicht kennen den sogar manche von euch, der so ganz super fromm und super heilig gepredigt hat. Und dann hat er eine Botschaft an alle Gemeindeleiter im deutschsprachigen Raum gerichtet und hat gesagt, wenn ihr diesem Wort Gottes, das Gott mir gegeben hat, nicht gehorcht, dann wird euch Gott hinrichten und wird euch strafen. Ja? Und das war ein falscher Apostel, ein Betrüger, der die Leute verführt. Und leider gibt es immer wieder Gläubige, die auf solche Betrüger hereinfallen. Wir haben das von den Aposteln uns überlieferte, inspirierte Wort Gottes. Wir haben die gesunde Lehre der Apostel, das soll uns leiten. Nicht irgendwelche dahergelaufenen falschen Apostel, die sagen mir nach. Ja, das ist Betrug. Und dann gibt es falsche Lehrer. Falsche Lehrer, die behaupten wahrscheinlich nicht unbedingt, dass sie inspiriert sind, aber sie sagen, ja, durch Erforschung habe ich herausgefunden, dass alles ganz anders ist, wie die bibeltreuen Lehrer das bisher immer gesagt haben. Ja? Die bringen Lügen über Lehre, über intellektuelle Theorien oft. Und das ist auch ein Einfallstor in der Gemeinde, sind oftmals die Theologen, die Absolventen von Bibelschulen und theologischen Hochschulen, die vielleicht sogar einen Doktor und noch einen Professor dazu haben. Da müssen wir ganz arg aufpassen. Denn Gott arbeitet nicht mit Professoren und Doktoren und auch nicht mit der Theologie. Das ist eine Verführung. Wisst ihr, das muss man auch mal in der Tiefe sehen. Die Bibel ist unser Lehrbuch. Und die Bibel sagt ganz klar, Gott gibt die Gabe der Lehrer. Das ist eine Gnadengabe in der Gemeinde, dass bestimmte Brüder von Gott gebraucht werden, das Wort Gottes in seinen Zusammenhängen vielleicht etwas klarer und tiefer zu erfassen und in der Lage sind, die gesunde Lehre auch der Gemeinde zu erklären. Aber diese Gabe der Lehrer, die muss geprüft werden. Prüfet alles und das Gute behaltet. Ja? Und diese Lehrer, die dürfen weder herrschen, noch dürfen sie irgendetwas verkünden, was von der gesunden Lehre der Apostel abweicht. Ja? Das ist der Maßstab. Und die falschen Lehrer, die wir heute haben, sind ganz oft von der Bibelkritik geprägt und von der Theologie. Und die Theologie ist entstanden in der Entartung der katholischen Kirche, als Philosophen, griechische Philosophen und Mystiker zum Christentum kamen und haben die biblische Lehre mit griechischer Philosophie vermischt. Das ist Theologie. Ein Mischmasch von griechischer Philosophie und damit heidnischer Irrlehre und biblischen Erkenntnissen. Und dieses Mischmasch kann uns nicht gut tun. Sondern das, was wir brauchen, ist das klare, lautere, unverfälschte Wort Gottes. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir uns nicht auf Theologie stützen, auf irgendwelche Bibelschulen und Ausbildungsstätten, sondern die Bibelschule Gottes ist die Gemeindearbeit und der Dienst. Und die Schulung ist, dass wir unter der Anleitung von begabten Brüdern in den örtlichen Gemeinden das Wort Gottes studieren, die Zusammenhänge studieren und dann ein Verständnis von Lehre bekommen. So wird die Gemeinde geschützt. Aber wenn sie sich falschen Lehrern öffnet, dann können ganz schlimme Irrtümer in die Gemeinde hineinkommen. Und wir werden das nachher noch sehen. Das ist eben sehr, sehr oft der Fall. Also diese Werkzeuge der Verführung treten heute in der Gemeinde auf und sie treten auf als gläubige Christen. Die sagen, ich bin auch bibeltreu. Ja, die sind nicht so dumm und sagen, ja wisst ihr, ich will euch wo ganz Falsches hinführen, sondern die tun so, als würden sie den richtigen Weg zeigen. Und da müssen wir Unterscheidungsvermögen üben. Ich möchte einfach mal 4 Verführungsströmungen aufzeigen, die aus meiner Sicht in der heutigen Endzeit ganz besonders die Gemeinde bedrohen. Und die erste Verführungsströmung, das ist das, was der Herr gesagt hat mit den falschen Propheten, das ist bei uns heute die Pfingst- und charismatische Bewegung. Wir können da jetzt nicht so genau drüber sprechen, aber es ist ja so, der Herr sagt von den falschen Propheten in Matthäus 7, viele werden einmal zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten getan? Und ich sage immer, schaut euch an, wo in der Geschichte der Gemeinde Jesu Christi eine Bewegung auftaucht, die diese drei Merkmale hat. Weissagungen, also falsche Prophetenbotschaften, Dämonenaustreibung und Wunderheilungen, Wundertaten. Und das ist nur die Pfingst- und charismatische Bewegung. Das ist eine falsch-prophetische Strömung in der Endzeit. Und deswegen haben sie auch eine solche Macht und eine solche, sie wachsen. Ja? Also wenn Wachstum und zahlenmäßige Größe das Kriterium für Richtigkeit wäre, dann wären die Pfingster nach dem ökumenischen Weltrat der Kirchen die Besten, ja? Weil die haben die größten Massen. Aber das ist nicht das Kriterium, das ist nie der Maßstab gewesen. Ja? Sondern die wirklichen treuen Gläubigen waren auch in Israel immer ein Überrest, immer eine kleine Schar. Die 7000, die ihre Knie vor dem Baal nicht gebeugt haben. Und so ist es auch in der Gemeinde in der Endzeit. Es gibt viele falsche Lehren, viele Verführungsströmungen, aber nur wenige, die den Weg in Treue gehen. Deshalb, die charismatischen falschen Propheten haben viele Anhänger und es zeigt gerade, dass sie falsch sind. Von Philadelphia, von der treuen Gemeinde, sagt die Bibel, du hast eine kleine Kraft, aber du hast meinen Namen nicht verleugnet, mein Wort bewahrt. Darauf kommt es an. Also das sollten wir ganz nüchtern sehen, falsche Propheten, Leute, die neue Botschaften bringen. Der Herr hat mir einen Traum gegeben, eine Vision, er hat mir gezeigt, wie es in der Zukunft weitergeht. Das ist alles Schwindel. Das, was wir wissen müssen über die Zukunft, das steht geschrieben in der Heiligen Schrift. Und das ist irrtumslos. Deswegen sagt der Apostel Petrus, dass wir uns desto fester halten sollen an dem prophetischen Wort, das inspiriert ist, nämlich der Heiligen Schrift. Dort haben wir das Licht, das uns leuchtet, bis Christus wiederkommt. Also das sind die falschen Propheten und dann eben die falschen Lehrer. Das sind die Bibelkritiker in erster Linie, diejenigen, die bibelkritische Theologie betreiben, die die Inspiration und Irrtumslosigkeit der Schrift beiseite setzen. Und das ist eine ganz große Gefahr, gerade auch für Leute, die intellektuell hoch hinaus wollen. Ja? Wer also so auf eine Hochschule geht, um Theologie zu studieren, der verliert in der Regel seinen Glauben, seinen einfältigen Glauben an das Wort. Und er wird von diesen falschen, gnostischen, intellektuellen Verführern hineingeführt in eine völlig falsche Deutung der Schrift. Und danach kommt er aufgeblasen und wieder sagt, jetzt weiß ich, wo es lang geht. Ich bin der Durchblicker. Alle müssen mir nachfolgen. Ja? Und da sollte jeder nüchterne Gläubige sagen, von wegen, wir werden dir niemals folgen in deine Verstiegenheiten und deine falschen Lehren. Ja? Wir wollen in aller Einfalt bei der Apostellehre bleiben, bei der schlichten biblischen Lehre. Es ist immer verkehrt, wenn man hoch hinaus will und was Besonderes haben will. Ach, immer nur diese einfachen Predigten. Ich will was Besonderes hören. Oh, da kannst du viel hören, das kann ich dir sagen. Aber das wird dich krank machen. Das wird dich in die Verführung treiben. Es gibt erschreckend viele bibeltreue Christen, die schauen Fernsehen, was ich sowieso schon falsch finde, und dann schauen sie noch alle möglichen Fernsehprediger. Und diese Fernsehprediger, das sind dann oft auch noch Frauen, wie zum Beispiel die Joyce Meyer, die verkündigen Betrug und dafür kassieren sie die Leute ab mit Spenden. Und das ist einfach verkehrt, wenn man solche Dinge macht. Und ich denke, eine ganz mächtige Strömung, die heute große Verführungsmacht hat, das ist die Ökumene, die falsche Einheit der Namenschristen. Und das ist eine Bewegung, die ganz, ganz stark wirkt, auch unter den sogenannten Evangelikalen in der Evangelischen Allianz. Und die allermeisten Strömungen der einheimischen Gemeinden sind bereits in diese ökumenische Verführung hineingebracht. Und es klingt ja alles so gut, auf dass sie alle eins seien, hat ja der Herr gesagt. Nur, wen meint der Herr in Johannes 17? Er meint nicht die Namenschristen, nicht die katholischen und die orthodoxen und die liberal-theologischen evangelischen. Absolut nicht. Er meint die wahren Kinder Gottes, die wiedergeboren sind, die sich bekehrt haben, die glauben. Die sollen eins sein und die sind schon eins, ihr Lieben. Wisst ihr, es gibt eine traurige Zerstrittenheit und Zersplitterung unter den Gläubigen hier auf der Erde. In ihrer äußeren Gestalt ist die Gemeinde Jesu Christi sehr zerrissen. Und das können wir auch nicht mehr flicken. Aber durch den Geist Gottes ist jeder wahre Gläubige zu dem Leib des Christus vereint, schon jetzt und vor Gott ist die Gemeinde herrlich, untadelig und heilig in Christus. Ja? Das ist die Einheit, die wir heute schon haben. Und das äußert sich daran, ich habe es wieder so denken müssen mit der Begegnung mit dem Bruder David, mit den anderen Brüdern. Die wahren Kinder Gottes finden zueinander. Sie haben eine Einheit in der Gesinnung, im Herzen. Und es ist wunderbar. Das kann noch so unterschiedlich sein. Man versteht vielleicht nicht mal die Sprache der anderen. Ja? Aber man weiß, das sind Geschwister. Das sind Brüder. Und diese Einheit gibt es heute schon. Aber wenn wir meinen, wir könnten eine organisatorische Einheit bilden von allen, die sich irgendwie zu Christus bekennen, dann arbeiten wir in die Hand des Teufels. Denn der Feind versucht in der Endzeit eine Welteinheitskirche und Welteinheitsreligion zustande zu bringen. Da sind wir gewarnt, wenn wir in die Offenbarung schauen, Offenbarung 17 und 18, da lesen wir von der Hure Babylon, die praktisch alle Völker mit dem Glutwein ihrer Unzucht trunken gemacht hat. Und deswegen diese große Einheit von allen, die sich nur dem Namen nach zu Christus bekennen und in Wirklichkeit Heiden sind, in der Finsternis befindlich sind, die ist eine ganz große Verführung. Und viele evangelische und evangelikale Christen, die ganze Allianz ist heute auf dem Boden der Ökumene und sie arbeiten mit der katholischen Kirche zusammen, mit der UNO, mit den New Age-Leuten, die eine andere Weltordnung wollen, neue Weltordnung. Die arbeiten alle zusammen und wollen alle letztlich auch mit dem Islam und mit den anderen Religionen zusammenarbeiten. Es ist also ganz deutlich, wer in die Ökumene der Christenheit geht, der landet auch bei der Welteinheitsreligion, bei dem Dialog mit anderen Religionen. Ne? Alle die Leute, die in der Ökumene der Christenheit sind, gehen auch zum Dialog über, bis hin zu den einheimischen Baptisten zum Beispiel. Es hat also in einer Baptistengemeinde vor kurzem einen Gottesdienst gegeben, wo praktisch aus dem Koran vorgelesen wurde. Ja, das kann man sich nicht vorstellen, dass solche Gräuel der Religionsvermischung möglich sind. Aber das ist genau, wenn man diesen Weg der Ökumene geht. Diese Einheit, diese Vermischung, die bringt nicht Stärkung der Gemeinde, sondern eine tödliche Schwächung der Gemeinde. Und das möchte ich doch noch einmal auch betonen und unterstreichen, wenn wir da mal lesen, 2. Korinther 6, dass uns der Grundsatz der wahren Gemeinde in Bezug auf Absonderung und falsche Einheit aufgezeigt. Und das ist eine ganz wichtige Bibelstelle für uns heute in der Endzeit. Da lesen wir in 2. Korinther 6, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr. Und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen, und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht.
Ein ganz wichtiges Wort. Ein Wort, das wegweisend ist für unsere heutige Zeit. Wisst ihr, der Feind versucht es über alle möglichen Kanäle, die abgesonderte heilige Gemeinde mit in die Welt und in die verweltlichte Christenheit hineinzuziehen. Und da machen leider auch manche russlanddeutsche Kreise inzwischen mit. Ihr habt es vielleicht auch mitbekommen, dass es da so Bündnisse gibt, wo verschiedene russlanddeutsche Gemeinden sich zusammenschließen wollen zu einer Freikirche. Und es ist ganz klar absehbar, dass das eben auch in die Allianz und damit dann irgendwann auch in die Ökumene führt. Sobald man da anfängt, auch mit ökumenisch orientierten Kräften zusammenzuarbeiten, dann zieht das Kreise und geht immer weiter. Wisst ihr, das ist auch der Punkt, wo wir einfach nüchtern sein müssen. Warum will Gott Absonderung? Weil Irrlehre und Sünde und Böses hat einen ansteckenden Charakter. Ja? Das finden wir im persönlichen Leben. Da heißt es, irrt euch nicht, schlechte Gesellschaft verdirbt gute Sitten. Deswegen wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Und das genau dasselbe gilt auch für die Gemeinde als Ganzes. Wenn sie sich eins macht mit Bibelkritikern, mit Charismatikern, mit Leuten, die gar nicht wirklich gläubig sind, dann gewinnt immer das Böse. Dann gewinnt immer der Irrtum und die Finsternis. Die echten Christen leiden nur Schaden von einer solchen Einheit. Und das ist das Gesetz des Sauerteigs. Das lehrt uns die Bibel ganz klar. Wie heißt das Gesetz des Sauerteigs? Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Und wir finden das an zwei Stellen. Wir finden das in 1. Korinther 5 in Bezug auf moralische Sünde. Wenn moralische Sünde geduldet wird in der Gemeinde und keine Zucht geübt wird, dann steckt sie die ganze Gemeinde an und verunreinigt die Gemeinde. Aber wir finden in Galater 5 dieselbe Aussage auch in Bezug auf Irrlehre, in Bezug auf die falsche Lehre der Judaisten, die die Beschneidung gefordert haben von den Heiden. Und da sagt der Apostel Paulus auch, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Und deshalb, ich darf nicht mit Irrlehre in Gemeinschaft sein. Ich darf nicht mit Leuten in Gemeinschaft sein, die Ökumene oder Charismatik oder Bibelkritik oder ähnliche Verführungen predigen, sonst werde ich selber angesteckt. Und es ist genau der Punkt, warum der Teufel ganz gerne die Verschmelzung und die Vereinigung von Dingen will, die nicht zusammengehören, nämlich Licht und Finsternis, gläubig und ungläubig. Weil er genau weiß, dabei gewinnt immer das Böse. Wisst ihr, das ist ja auch im Leben so. Ich sage immer, wenn wir in unserem Keller 100 Äpfel haben und 2 davon sind faul und alle anderen sind gesund, dann müsste doch jeder wohlmeinende Mensch denken, dass die 98 gesunden Äpfel die 2 faulen gesund machen können. Oder? Das müsste doch möglich sein. Aber die Erfahrung lehrt uns, wenn wir die 2 faulen Äpfel nicht wegtun, dann werden zum Schluss 100 Äpfel faul sein. Und genauso ist es auch mit der geistlichen Verführung. Die geistliche Verführung, wenn ich mich nicht trenne und absondere, dann frisst sie weiter und durchsäuert den ganzen Teig. Und das ist ein Grund, warum die Bibel uns lehrt, sondert euch ab von dem Bösen. Wisst ihr, und die katholische Kirche, da wird heute auch gesagt, ach, die hat sich doch verändert, das sind doch viele gläubig. Das stimmt einfach nicht. Ja? Natürlich gibt es vielleicht den einen oder anderen ganz einfältigen Gläubigen in der römischen Kirche, aber insgesamt gesehen sind es falsche Christen. Bloße Namenschristen, die nicht wiedergeboren sind, die ein falsches Evangelium glauben. Und genauso die orthodoxe Kirche, die kennt ihr ja etwas besser. Und genauso die liberal-theologische protestantische Kirche, die sind abgefallen vom Glauben. Mit denen darf man niemals Einheit üben. Aber genau das tut die evangelische Allianz, genau das tun 90% aller einheimischen Gemeinden. Und das ist ein Irrweg. Und er hat ganz viel Schaden angerichtet. Und deswegen, der Ruf Gottes an die Gemeinde in der Endzeit ist, bleibt abgesondert. Abgesondert von dem Bösen, abgesondert von den Ungläubigen, von der Namenschristenheit, abgesondert von den Irrlehrern. Wir lesen das ja zum Beispiel in 1. Timotheus 6, das ist ein ganz klares Gebot. Da heißt es ja, Vers 3, wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten. Und dann weiter, von solchen halte dich fern, heißt es da in Vers 5. Ja, ein ganz klares Gebot. Es wird mehrfach wiederholt. In Römer 16, Vers 17 heißt es auch, dass wir uns von den Irrlehrern fernhalten sollen, dass wir sie meiden sollen. Und diese Gebote stehen nicht umsonst in der Schrift. Und gerade in der Endzeit versucht der Feind, uns in falsche Bündnisse hineinzubringen, zu sagen, ach, gemeinsam sind wir doch stärker. Und in Wahrheit ist es eine tödliche Gefahr. Wenn wir zum Beispiel in der örtlichen Allianz zusammen beten und arbeiten sollen mit den Pfingstlern, das geht nicht. Das ist ein Verstoß gegen 2. Korinther 6. Wir dürfen sehr wohl mit wirklich bibeltreuen Gläubigen zusammenarbeiten. Ja? Vielleicht auch, wenn sie in einer anderen Gemeinde sind, aber nicht mit Verführern. Das ist für uns sonst etwas, was uns selber schwächt. Und wenn wir 2. Korinther 6 uns noch einmal anschauen, die Begründung, warum sollen wir uns absondern? Weil die Gemeinde ein heiliger Tempel Gottes ist. Die Gemeinde ist die Wohnstätte des lebendigen Gottes. Dort hat Gott Wohnung genommen auf der Erde, so wie damals im Tempel von Jerusalem. Heute ist jede biblische Gemeinde eine Wohnstätte Gottes und wir dürfen glaubend annehmen, dass auch wenn wir uns heute zum Beispiel versammeln, dass unser Herr Jesus in der Mitte ist. Aber warum? Wenn wir ihm gehorchen, wenn wir seinem Geist folgen, wenn wir Böses hinwegtun, dann wird die Gegenwart Gottes bei uns sein. Wenn wir aber Böses dulden und uns mit Irrlehre vermischen, dann muss irgendwann der Herr aus der Mitte der Gemeinde, der örtlichen Gemeinde weichen und dann wird sie hingegeben. Das kennen wir von Israel. Wisst ihr, da gab es einen Punkt, da hat Eli dem Bösen nicht gewehrt in Israel und hat geduldet, dass im Heiligtum Gottes frevlerische, falsche Leute gedient haben. Und dann hat Gott geduldet, dass die Bundeslade weggenommen wurde und dann hieß es, Ikabod, die Herrlichkeit ist gewichen. Und das ist etwas, was jede biblische Gemeinde heute in der Endzeit fürchten muss. Deswegen sollen wir Acht haben, dass nicht die Gegenwart und Herrlichkeit Gottes von uns weichen muss. Und die Herrlichkeit Gottes hat damals den Tempel verlassen bei Hesekiel. Wisst ihr, und der religiöse Betrieb ist ja da weitergegangen. Die haben schön weiter geopfert und gesungen und alles, als wäre nichts gewesen. Aber wisst ihr, der Tempel war schon zerstört, als die Herrlichkeit Gottes draußen war. Das andere war nur noch eine Frage der Zeit, dass er dann wirklich zerstört wurde. Und so gibt es heute viele moderne, weltförmige Gemeinden, in denen die Herrlichkeit Gottes schon längst gewichen ist und der religiöse Betrieb läuft nur weiter. Und das müssen wir fürchten. Wir wollen uns heiligen für den Herrn, damit der Herr in unserer Mitte weiter sein kann. Und dass er derjenige ist, der seine Gemeinde führt und leitet und geheiligt wird in seiner Gemeinde. Und deswegen müssen wir uns absondern von der Ökumene, von den Verführern und wir dürfen keine falsche Einheit eingehen. Aber der Feind tut alles, um die wenigen unabhängigen Gemeinden noch hineinzuziehen und zu sagen, warum bleibt ihr so fundamentalistisch und starrköpfig? Kommt doch auch mit hinein in die große Einheit. Und dem müssen wir ganz bewusst widerstehen. Ganz wichtige Sache. Und schließlich die letzte Verführungsströmung, mit der wir zu kämpfen haben, das ist die Verweltlichung. Die Anpassung der Gemeinde an diese Welt. Und in dem Maß, wie wir uns der Welt gleichsetzen und an sie anpassen, da wird unsere geistliche Kraft ausgehöhlt. Und wir kommen ein Stück in einen krankhaften, verkehrten Zustand, wo wir die Wahrheit nicht mehr richtig festhalten. Wisst ihr, und das müssen wir auch fürchten. Die Lauheit und Verweltlichung in der Gemeinde, die dazu führt, dass wir letztlich nicht mehr in dieser innigen Verbindung mit Christus sind. Und dann wird es gefährlich. für uns persönlich und als Gemeinde. Wisst ihr, ich sage immer, die Endzeit mit ihren verführerischen Strömungen, das ist wie wenn man einen Fluss aufwärts schwimmen muss. Da braucht man Kraft dazu. Ne? Ständig gibt es einen Sog, der einem entgegengeht. Und wenn wir uns ein bisschen ausruhen wollen und lassen uns einfach so treiben in so einem Fluss, dann, ohne dass wir was tun, schwimmen wir schon bergab. Und es ist genau die geistliche Situation, in der wir uns in der Endzeit befinden. Dass wir Kraft brauchen, um gegen den Strom zu schwimmen. Und diese Kraft empfangen wir nur durch die persönliche Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. Indem wir als Mitgekreuzigte und Mitauferstandene in einer gesunden biblischen Heiligung leben und indem wir uns trennen von den Verführungen und Versuchungen dieser Welt. Das ist eine ganz große Gefahr, dass Verweltlichung unsere geistliche Kraft lähmt. Und dann fangen wir an, Kompromisse zu machen. Erst kleine, ganz kleine Kompromisse. Und dann werden die Kompromisse größer und immer größer. Und irgendwann plötzlich sind wir abgedriftet. Ja? Da müssen wir wachsam sein. Die Endzeit ist eine Zeit der Prüfungen, habe ich gesagt. Wir werden gesichtet und geprüft. Aber auf der anderen Seite haben wir auch den Beistand unseres herrlichen Herrn, wenn wir wirklich in Treue den Weg gehen wollen. Dieser Beistand, der ist uns sicher. Und das möchte ich vielleicht zum Abschluss noch einmal lesen mit uns. Wir werden vielleicht die Tage noch einmal drauf kommen. Dieses Sendschreiben an Philadelphia, wo genau das auch der erhöhte Herr der bedrängten endzeitlichen Gemeinde zuspricht. Ich lese einfach mal Offenbarung 3, Vers 8. Da sagt der Herr Jesus zur Gemeinde in Philadelphia: Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Also wenn wir dem Herrn treu sind, wenn wir wirklich ihm nachfolgen und gegen den Strom schwimmen, dann will der Herr selber uns stärken und uns eine offene Tür geben. Der Herr will die treuen Gemeinden bewahren und stärken, auch in dieser Endzeit. Wir brauchen nicht zu verzagen. Es wird schwer, es kostet Kampf. Es kann auch sein, dass manche weggehen, die den schmalen Weg nicht in Treue gehen wollen. Das ist bitter. Aber das ist auch zum Beispiel in den einheimischen Kreisen immer wieder der Fall, die wenigen, die noch treu sein wollen, dass dann zum Beispiel manche Jüngere und manchmal auch manche Ältere sagen, nein, das ist uns zu eng, wir wollen lieber einen weiteren Weg gehen. Und das ist sehr, sehr traurig. Aber es darf uns nicht entmutigen und nicht daran hindern, auf dem schmalen Weg zu bleiben. Denn nur der schmale Weg führt letztlich zum Ziel. Der breite Weg, von dem sagt unser Herr Jesus, wo der hinführt. Er führt ins Verderben. Und von daher gesehen, wir dürfen mit ihm auf diesem schmalen Weg gehen. Er will uns die Tür öffnen, er will uns auch die Kraft geben. Und dazu möchte ich euch sehr ermutigen, dass wir einfach sehen, die Herausforderung sehen, wir werden gesichtet, wir werden geprüft, aber der Herr will uns beistehen und der Herr will uns auch die Kraft geben, gegen den Strom zu schwimmen und treu zu bleiben, bis er wiederkommt und die Gemeinde in die Herrlichkeit holt. Und wisst ihr, dann werden die ganzen Opfer, die ganzen Gehorsamsschritte, dann wird der Weg der Treue einen Lohn haben, einen Lohn in der himmlischen Herrlichkeit. Das dürfen wir glauben. Und daraufhin dürfen wir auch hier in der heutigen Zeit diesen Weg der Treue gehen, der von vielen verspottet wird als töricht, als zu eng, als rückständig, altmodisch. Ja, das braucht uns nicht verunsichern. Der Herr ist mit uns, wenn wir ihm treu bleiben und er will uns auch hinführen zu dem Ziel der Herrlichkeit. Damit möchte ich schließen für heute Abend. Ich möchte noch einladen, auch zum Gebet, dass vielleicht noch einige mit uns beten und eine Gebetsgemeinschaft haben. Und ich schließe dann an.